liebe Freunde, hier ist wieder mal Tussek, liebe Freunde der leichten Muse. Wir beschäftigen uns diesmal mit meiner denkwürdigen Weltreise nach Berlin, die in einer Vorahnung der Apokalypse endete. Aber programmatisch jetzt erstmal dieser Song, denn es geht neben aller deutschen Misere um die des Verkehrs. Hier kommen die Hollies mit einem ihrer ersten großen Hits, Stop, Stop, Stop.
Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave.
Ja, lass uns am Schluss anfangen. Gerade war ich im Wahnsinn Berlins entronnen, mit einer Stunde Verspätung. Natürlich, der Zug wollte einfach nicht weg, da vom Berliner Hauptbahnhof. Ich saß also in der Noch-Sonne, gerade noch, wunderbare Tagung der AfD hinter mir über das Naturrecht und die verkommenen Menschenbilder des Transhumanismus. Der Titel hieß Der wahre Mensch in Zeiten des Umbruchs. Dazu später dann. Also, ich fuhr am Montagabend unter einem sich verdüsternden Himmel in Hamburg ein und dort bestieg ich dann federnden Schrittes den Regionalzug nach Flensburg, um hier oben an die Küste zu kommen, bestens unterhalten von der Lektüre über den heiligen Philipp Neri, auch dazu später noch. Mein Sohn war benachrichtigt und in Wartestellung, doch kaum saß ich, hielt der Zug auch schon wieder an. In Pinneberg, um genau zu sein. Aus der kleinen Verzögerung wurde eine Stunde. Und dann hieß es, alles aussteigen. Man könne mit einem Ersatzzug eventuell noch eine Station weiter nach Elmshorn. Und dort würden, Zitat, eventuell Ersatzbusse eingesetzt. Ja, der Grund war wohl, dass diesmal Störche auf einer Oberleitung ihr Nest gelegt hatten. Auch die nachfolgenden Züge stauten sich. Das ist Deutschland, sage ich nur. Ja, es war sehr originell, denn bei meinen letzten Abenteuerreisen war es ein Baum, der auf die Oberleitung fiel. Oder ein Lebensüberdrüssiger auf die Gleise, der die Weiterfahrt beendete, seine eigene durchs Leben und die des Zuges nach Flensburg. Das Leben in Deutschland wird zunehmend zur Last in diesem großen Umbruch oder Abbruch. Ich hatte noch im Ohr Lars Klingbeil, der nach dem Wahldebakel der SPD vom Abend zuvor einen entschlossenen Kampf ankündigte. Nein, nicht zur Reparatur der maroden Infrastruktur oder zur Verbesserung der Lebensbedingungen des Volkes, wie es im Amtseid für die Politik verlangt wird, sondern zum Kampf gegen die Nazis. Also die AfD, die an der Wahlurne an den Sozis vorbeigezogen war, trotz aller Gegenrechtskampagnen, ihr habt das alles mitgekriegt. Die Fahrgäste stiegen also dort aus, in Pinneberg. Bald sah es auf dem Bahnsteig aus wie ein Treck von Flüchtlingen aus Ostpreußen in den letzten Kriegstagen. Nur war da nicht von Tilsit oder Elbing oder Königsberg die Rede, sondern von Elmshorn. Naja, und dann auch von Kopenhagen. Denn unter uns war eine Gruppe lediglich englisch sprechender Dänen, für die ich Fragen an den überforderten, achselzuckenden Zugführer übersetzte. Storch heißt Stork, also a Stork's Nest. On the overhead contact installation war der Grund. Sie entschieden sich dann, wie ich, zurück nach Hamburg zu fahren. Back to Hamburg, wo es mittlerweile goss in Strömen. Und dort lief ich erstmal in den Bahnhofs-Edeka in der weltberühmten Wandelhalle und deckte mich mit dem Nötigsten ein. Also Milch und Schokolade und einem roten Damenregenschirm. Die Spirituskocher und die Kerzen und Messer und Kompasse waren ausverkauft. Wahrscheinlich wegen des Vorstoßes der Russen. Kurz zuvor hatte ich ein Foto auf Twitter von einem Panzerfahrzeug auf einem Zugtransporter gesehen. Ich habe mich dann erstmal in das Dim-Sum-Haus gegenüber gerettet um bei Pekingsuppe, Krabben-Dimsums und solchen mit Schweinefleisch nachzudenken und war dann wieder sofort guter Laune. Da rief ich meine Freunde an der nahen Alster an, Herberge und Notfall und so, aber es stellte sich raus, dass sie ausgeflogen waren, wahrscheinlich wegen der Russen, dachte ich mir. Das Hotel gegenüber, stellte sich heraus, war ausgebucht. Das daneben war mittlerweile ein Asylantenheim. Ich ließ mir dann den Weg zu einem anderen, echt preisgünstigen Hotel erklären, kämpfte mich mit meinem Rollkoffer und dem knallroten Damenregenschirm gegen die nun voll über uns hereinbrechende Klimakatastrophe an, vorbei an der Ausgabestelle für Methadon, wo die Zombies mir Steine anboten, also Crack. Nee, heute nicht, sagte ich, heute kein Crack. Und dann erfuhr ich aus dem Weg nebenbei, dass auch die Penner und Schnorrer unter der Inflation leiden. Früher hieß es, hast du mal eine Mark, Alter? Jetzt heißt es, hast du mal 2 Euro? Schließlich stellte sich raus, dass das Hotel ein sogenanntes Youth Hostel war. Möglicherweise hatte sich der Rezeptionist im Reichshof durch mein jugendliches Aussehen und den verrückten roten Damenschirm täuschen lassen. Auf jeden Fall großes Hallo und Remi Demi in der Lobby. Der überlange Kickertisch war mit Freunden des Fußballs bestückt. Und nachdem ein zahnloser Albaner den Anmeldezettel, Geburtsort, Geburtsname der Großmutter und so weiter, mit Hilfe dreier tätowierter jugendlicher Empfangschef ausgefüllt hatte, war ich an der Reihe und stand kurz darauf in einem Zimmer mit 6 Betten. Mann, hier hätte man ganz groß Party machen können, dachte ich mir. Aber ich war alleine. Ich starrte durch das Fenster hinunter auf die düstere Straße und die erleuchtete Reklametafel mit dem Spruch Fußball und Migranten. Ach ja, fiel mir ein, unten lief ja noch das enorm spannende Vorbereitungsspiel zwischen Holland und dem Angstgegner Island. Die Oranje führten 2-0. Aber ich war groggy und las noch ein paar Seiten in Lampedusas Leopard und fiel dann in den Tiefschlaf. Nächsten Morgen also raus, diesmal Taxi zum Bahnhof, der allerdings wegen der vielen Baustellen und Absperrungen durch die halbe Stadt fahren musste. Ja, die Gegend rund um den Bahnhof sieht aus wie das zerschlagene und gepflasterte Gesicht eines Preisboxers, der seinen Fight verloren hat. Erstmal verkehrstechnisch gesehen, Reparaturbedarf aller Orten. Aber am Steuer saß ein unfassbar freundlicher Hamad aus Afghanistan. Ich verkniff mir die Frage, ob er den Messermörder aus Mannheim kannte. Wieso sollte er das? Aber dafür kannte er mich. Denn ich erzählte ihm, dass ich mal als Hippie durch Afghanistan gefahren war und in Kabul mit meinen Spießgesellen bei Sigis Restaurant in der Chicken Road eingekehrt war. Nach 3 Wochen Reis gab es hier Wiener Schnitzel und Sachertorte und den besten schwarzen Afghanen. Und im Übrigen noch Stevie Winwood mit Traffic. When the evening sun goes down. Ja, das waren Zeiten, als Haschisch noch eine fröhliche Angelegenheit war. Moment, unterbrach mich Hamad. Hab ich sie denn nicht schon mal gefahren? Kann sein, sagte ich. Na, offenbar kannte er die Story von diesem verrückten Hippie aus Afghanistan schon. Sowas prägt sich wohl ein. Ja, wir Alten erzählen öfter vom Krieg oder davon, was wir dafür hielten. Und dann stöhnte Hamad über dieses Wirrwarr aus Baustellen. Er war 1995 nach Deutschland gekommen, als 16-Jähriger. Ist jetzt als Taxifahrer selbstständig. Und meint, es kommen einfach zu viele, die nur einfach nur abzocken wollen. Und besonders, so viel Ausländer muss jetzt sein, die Ukrainer. Er hat von einer Familie mit 3 Kindern gehört, die 5.000 Euro abgezockt haben. Konnte auch umgekehrt sein. Aber keiner tut was. Früher meinte er, habe er noch Politiker erlebt, die was vom Fach verstünden. Aber jetzt mit Habeck und Baerbock und dieser Dicken da, Ricarda Lang, ergänzte ich reaktionsschnell. Egal, sagte er, alle nichts gelernt. Und dann schimpfte er weiter auf die Ukrainer. Er, Hamad, sei dazu immer zu stolz gewesen, um Geld vom Staat anzunehmen. Mittlerweile ist er selbstständig als Taxifahrer, das sagte ich schon. Was soll ich sagen, wir kamen tatsächlich am Bahnhof an, ohne unter russischen Beschuss zu geraten. Und dann bestieg ich erneut federnd den Regionalzug, der diesmal tatsächlich durchfuhr, sodass ich in Ruhe die neuesten Meldungen checken konnte. Zum Beispiel die, dass die Dicke da nach dem 9%-Verlust der Grünen zur, jetzt alle festhalten, Aufsteigerin des Jahres gekürt und bepreist worden war. Eine merkwürdige Zickzack-Trophäe wurde ihr überreicht, die aussah wie ein aufgeklapptes Schweizer Messer, wurde überreicht von einem offensichtlich komplett verwirrten, graubärtigen Bückling in den besten Jahren von der Quadriga-Universität. Und die Dicke da lachte überglücklich, Dann las ich über die wunderbare Saskia Esken, die laut Focus im Morgenmagazin noch einmal auf die AfD nachtrat, wie es hieß. Nazi, Nazi, Nazi. Und dann auf die Frage, warum gerade die Jugendlichen zur AfD strömen, meinte, die Jugend sei total, Zitat, verunsichert. Und sie wusste auch, was zu tun sei. Hier mal der O-Ton, Zitat. Die SPD-Politikerin betonte die Bedeutung der Haushaltsverhandlungen und dass die Bundesregierung eine Richtung vorgeben sowie Klimaschutz ernst nehmen solle. Zitat, nachdem wir dieses Jahr schon das dritte Hochwasser mit schlimmen Schäden erlebt haben. Also Nazi und Klima wieder weit ganz oben bei der SPD. Aber nochmal zurück zur Bahn. Hier schauen Mick Jagger und Keith Richard dem Zug hinterher auf ihrem Sensationsalbum Let It Bleed von 1969.
Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand.
Jetzt aber zum Grund meiner Abenteuerreise am letzten Wochenende. Das Institut Philipp Neri im Wedding mit der angeschlossenen Kirche St. Afra feierte sein 20. Jubiläum. Und der Propst Gerald Gösche, das begann am Samstag mit einem wunderbaren Konzert. Hier ist mal ein paar Takte zur Kirche. Eine typische Stadtkirche aus den Tagen des Kulturkampfes gegen die Katholiken. Unauffällig eingepasst in die Häuserzeile, um die protestantisch-preußische Ordnungsmacht nicht zu provozieren, die schon einige katholische Priester inhaftiert hatten, nicht wenige. Aber kaum öffnet man die schwere Eichentür, eröffnet sich eine andere Welt, eine Gegenwelt. Ein wahrhaftiger Klosterinnenhof mit Säulengang und Begrünung und Stille. Die Zeit schrieb vor einigen Wochen unter der Titelzeile »Das heilige Traumschloss des Maximilian Krah« darüber, in einem Hetzartikel unter Zeile war, Zitat, der AfD-Spitzenkandidat begründet seine Politik auch spirituell. Er nutzt eine rechtskatholische Gemeinschaft, die sich sogar um Verbote des Papstes kaum schert. Und dann der Text. Sonntags um 22:30 kniet die katholische Gegenrevolution im Wedding. Dann ist die Berliner Kirche St. Afra voll bis in die Seitenschiffe, während anderorts die Ortshäuser leer sind, wie war, besonders die protestantischen, und die Stimmung trübe. Ich habe mir erzählen lassen, dass der gute und manchmal recht unbedachte Maximilian Krah tatsächlich hier mal zur Messe kam, wie auch ich immer, wenn ich in Berlin bin, sonntags. Denn hier wird die Messe nach altem Ritus zelebriert, die von Benedikt freigegeben wurde und von Franziskus wieder weggenuschelt, wahrscheinlich aus Gründen einer ganz persönlichen Vendetta gegen den großen, verehrten Kirchenlehrer, so wie er ja auch kurz nach Benedikts Tod den Sekretär, Erzbischof Genswein, einfach vor die Tür gesetzt hat. Nun, das überhaupt nicht Erstaunliche ist, dass die Kirche tatsächlich voll ist, dass hier in großer Feierlichkeit zelebriert wird, mit einem fantastischen Vokalensemble, Mönche, Priester und Seminaristen auf der Empore über dem Kirchenschiff neben der Orgel, die tatsächlich die lateinischen, gregorianischen Gesänge und Gebete beherrschen. Eine derartige Andacht und Glaubensinnigkeit ist hier zu erleben. Logisch, dass es den protestantischen RedakteurInnen aus Hamburg die Schaumfetzen aus den Mundwinkeln treibt. Die sind nämlich progressiv und führen den Kulturkampf gegen das orthodox-katholische weiter. Gerade titelte die einst liberale Zeit übrigens in schönster linksliberaler Manier groß, Zitat, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Und dann kleiner darunter, so steht es im Grundgesetz. Aber wo sind heute die Grenzen? Also hier der Meinungsfreiheit. Ich nehme an, im Innenteil geht es dann mit Sylt weiter und düpp, 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 düpp. An diesem Vormittag gab es ein Konzert mit Bruckner und Bach und Mendelssohn Bartholdy und Fauré und Händel und dem mir unbekannten Zeitgenossen Johann Valentin Rathgeber. Ja, danach gab es eines der berühmt-berüchtigten Mittagessen beim Propst, die man sich als den glaubensfröhlichsten aller Menschen vorzustellen hat. Er lacht gerne, wie alle Rheinländer. Er studierte in Bonn, Paris und Rom Theologie und promovierte an der Gregorianer und wurde 1986 in Rom zum Priester für das Bistum Aachen geweiht. 2003 entschloss er sich dann mit zwei Priesteramtskandidaten das Oratorium zur Pflege der Heiligen Messe nach dem Missale Romanum von 1962 zu gründen, das in voller Gemeinschaft mit Rom besteht. Auch Martin Mosebach hat an dieser Gründung einen nicht unerheblichen Anteil. Gerald Gösche ist ein lebensfroher Genießer, der sich rührend um seine wunderbare Mutter kümmert, die selbstverständlich mitfeiert bei diesen beschwingten Tafelrunden. Berühmt ist der Spruch des Propstes, was hat Nonnenbrot in Plastikverpassung mit Katholizismus zu tun? Also, italienisch ist hier das Thema. Schließlich war der heilige Philipp Neri auch Italiener. Es begann mit Büffelmozzarella, dann kam die Pasta mit Pilzen, dann die mit Schinkenspeck umrollten Schweinsmedaillons, dann die Profiterole, die unter der Schokoladensoße ertranken, dann der Espresso, dann der eigenhändig aus Italien herbeigebrachte Limoncello. Selbstverständlich wurde vorher und hinterher ausgiebig dem Herrn gedankt. Man applaudierte den italienischen Köchen, wie ungezwungen da geplaudert wurde über Augustinus und die Kirchenväter und Stuttgart 21 und die Berliner Malaise und den Zustrom besonders von Jugendlichen zur Messe. Tatsächlich gab es jede Menge Ministranten im Altarraum. Ich saß zwischen einem bayerischen und einem polnischen Priester und musste an mich halten, denn ich hatte später noch ein weiteres Fest zu absolvieren. Ich erhob mein Glas auf den Propst und sagte, er sei so fröhlich wie der heilige Philipp Neri, worauf er lachend und bescheiden abwinkte und mit gespieltem Leiden sagte, der war ein Asket. Aber schließlich, das ergänzte ich dann schnell, was willst du machen, wenn du aus dem Rheinland kommst? Ja, aber tatsächlich war Philipp Neri der fröhliche Heilige, der auf der Flucht vor den Medici nach Rom gekommen war. Neri war ein Bewunderer des mystischen Mönchs Savonarola, der die prunkliebenden Medici zur Umkehr aufgerufen hatte und Reformen eingefordert hatte. Doch wo Savonarola nur das Negative und Gefährliche sah, war Philipps Geist offen und optimistisch. Er hatte das, was man Festivita nannte. Überschwängliche gute Laune, Herzlichkeit im Zugang zu anderen, Natürlichkeit im Umgang, ein Freisein von Sorgen, die Fähigkeit, all das, dem man keine Freude abgewinnen kann, in einen Scherz umzudrehen. Schwänke, Witze, drollige Geschichten, damit erschloss er sich die Herzen. Er durchstreifte die Gassen Roms und sprach die Menschen auf ihren Glauben an, wie Sokrates im alten Athen auf der Suche nach der Wahrheit. Seine Gebete waren schlicht. Seine Weisheit war die: Wer etwas anderes will als Christus, der weiß nicht, was er will. Wunderbar. Neri war eine herausragende Figur der katholischen Gegenreformation. Wahrscheinlich, nein, ganz sicher, wird er deshalb von den lächerlich modernen Protestanten der Zeitredaktion in Hamburg so gehasst. So sehr, sodass ihm noch sein Kirchlein im Wedding mit ihren Artikeln schänden und unter Nazi-Verdacht stellen müssen. Neri gründete ebenfalls das Oratorium, ein Gebetshaus neben der Kirche San Giovanni, das bald eine eigene Institution, ja eine Kongregation wurde. Er sang gern schlichte Volksweisen, schätzte aber durchaus, angeregt durch sein Beichtkind Palestrina, die höchst kunstvolle Polyphonie. Schlichtheit, mystische Gebetsversenkung, Fröhlichkeit, wie sehr würden heute Menschen solchen Kalibers gebraucht? Und wie sehr muss Papst Grösche genau das geahnt haben, als er sein Institut vor 20 Jahren gegründet hatte? Philipp Neri schaute den Menschen ins Herz. Er setzte auf die Macht des Gebets. Selbst Goethe, der große Heide, war später von ihm beeindruckt. Zitat: Ihn berechtigten jedoch zu einer so seltsamen Pädagogik, die außerordentlichsten zwischen den höchst geistigen und höchst körperlichen schwebend erscheinenden Naturgaben. Gefühl einer sich nahenden, noch ungesehenen Person. Ja, das hat man immer nachgesagt. Ahnung entfernter Begebenheiten. Er sagte die Namen der kommenden Päpste voraus. Bewusstsein der Gedanken eines vor ihm Stehenden. Nötigung anderer zu seinen Gedanken. Philipp Neris Gotteserfahrungen waren ekstatisch. Sein deutscher Biograf Hildebrand Troll schrieb über eine besondere Gotteserfahrung. Zitat: Als er, Philipp Neri, sich zu Rom in den Sebastianskatakomben zum Gebet hingibt, fühlt er sich so stark wie noch nie von Gottes Liebe überwältigt. Er glaubt zu sehen, wie eine feurige Kugel aus der Höhe auf ihn zukommt und von seinem innersten Besitz ergreift. Nach der Entrückung bemerkt er, wie sich über seinem Herzen die Brustwand gehoben, die Rippen erweitert hatten. Seither ist jeder religiöse Gedanke, jede Erhebung seiner Seele zu Gott mit einem Herzschlag verbunden, dessen abnorme Stärke von den Umstehenden wahrgenommen wird. Diese Erscheinung wurde von zahllosen Zeitgenossen bemerkt. Auch das Ergebnis einer Obduktion nach dem Tod des Heiligen bekräftigt ihre Glaubwürdigkeit. Tatsächlich entdeckte man bei dieser Obduktion, dass zwei Rippen über dem Herz zerschlagen waren. Ja, hören wir mal rein in das wunderschöne Ave Maria von Bruckner aus dem Konzert im Neri-Institut. Ja, Leute, gewöhnt euch dran. Bei mir gibt es alten Pop und auch ältere geistliche Musik. Und sie verstehen sich, meiner Ansicht nach. Aber jetzt genug von diesem heiligen Leuchtfeuer. Hinab in die Ebenen des politischen Nahkampfes in Berlin, an diesem wunderschönen Sommertag, wo die SPD allerletzte Wähler für sich gewinnen will, indem sie Sekt ausschenkt. Wie mir mein Freund Alfred berichtet. Er wohnt im Prenzlauer Berg und war mit seinem Fahrrad im angrenzenden Weißensee unterwegs. Alfred ist mein ältester Freund, noch aus den Tagen unserer wilden, anarchischen Kifferkommunenzeit. Später Maler und Künstler, wie alle im Prenzlauer Berg, wie er spöttisch sagt. Also das sei hier nur angemerkt, dass auch als einstigen Taugenichtsen noch was werden kann. Also Alfred erzählte mir gut gelaunt von den verzweifelten Sozis, die mit ihren Wahlkram, roten Ballons, Straßensperren errichtet hatten, um Wähler abzufangen und Passanten. Einer, erzählte er, ließ sich dort vorlaufen und rief dann zurück, ich wähle aber trotzdem die AfD. Wir begaben uns dann gemeinsam auf das Sommerfest der Jungen Freiheit, das wie alle Jahre aus den Nähten platzte. Was für ein Gewoge, ein großartiges Buffet, Wein und Bier in Strömen. Chefredakteur Dieter Stein sprach über die Auflagensteigerungen und den Erfolg des Internetkanals. Mein Freund Arthur Abramowitsch sah in seinem weißen Dandyanzug aus wie Trotzki in der Sommerfrische am Schwarzen Meer. Und er schwamm wie gewöhnlich in einer Wolke von jungen, hübschen Osteuropäerinnen. Er sprach Ukrainisch und Russisch und Hebräisch und Deutsch und rezitierte Gedichte in all diesen Sprachen, dieser Angeber. Thomas Fassbender von der Berliner Zeitung wollte nicht einsehen, dass die Erklärung von Biden, nämlich keine NATOisierung der Ukraine anzustreben, aufmacherwürdig sei. Dabei ist es die Zeile, die alle anderen schlagen müsste. Ja, da hatte der US-Tatterkreis aus wahltaktischen Gründen einfach mal so den Kriegsgrund der Russen gegen die Ukraine abgeräumt. Hätte er das vor 2 Jahren bereits gesagt, also Ukraine nicht in die NATO und danach gehandelt, hätte er Europa 1 Million Tote mindestens und hunderte von Milliarden an Steuergeldern ersparen können. Aber Thomas Fassbender, übrigens Autor einer fulminanten Putin-Biografie, stellte sich beratungsresistent. Ach, ja, dann wurde ich an den Tisch der wunderbaren alten Frau Leverenz gebeten, die in ihren 90. Geburtstag hineinfeierte und sich als Leserin aller meiner Bücher zu erkennen gab. Also ich verzichtete auf Stichproben und war einfach gerührt. Wie großartig ist das denn? Und dann, wie aus dem Nichts erschien, an dem Tisch die Grande Dame Erika Steinbach, die mir, als einige Tage ältere als ich, das Du anbot. Was für eine selige Runde. Es wurde spät und später. Ich traf auf AfD-Parteichef Tino Chrupalla und wir versicherten uns gegenseitig, wie toll wir uns fanden. Sie merken, liebe Hörer, ich betrinke mich sozusagen noch einmal in Erinnerung. Auf jeden Fall mochte ich ihn und mag ihn, weil er einfach ein kerniger und sehr authentischer Typ ist. Allerdings entdeckte ich auf den Fotos, die ich dann von Tino postete, dass die Schatten, die sich auf sein Gesicht gelegt hatten, wir waren von unten beleuchtet, wie zwei schwarze Balken über den Augenbrauen nach oben stießen, so dass er aussah wie Gustav Gründgens in seiner Paraderolle als Mephisto. Er wünschte sich für die Wahl am nächsten Tag, die SPD zu überholen. Und sein Wunsch, der auch meiner war, sollte sich übererfüllen. Ich weiß nicht, möglicherweise lag noch der fromme Abglanz Philipp Nerys über mir. Apropos Neri, Probst Gösche hatte mir einen Missionsauftrag für Sarrazin mitgegeben, den ich kurz vor Mitternacht traf. Lassen Sie ab von Ihrem Atheismus, rief ich ihm pflichtschuldig zu. Ich verkniff mir, tun Sie Buße. Ein bisschen Savonarola geben, dachte ich mir hier in der gottlosen, dekadenten Nazi-Meute. Ich werde den Teufel tun, sagte Tino Sarrazin, den ich im Grunde meines Herzens ebenso mag und bewundere für seinen Mut und seinen Scharfsinn. Auch er ist durchaus ein Prophet mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Ich bin der Wahrheit verpflichtet, rief er. Eben, rief ich zurück. Im Christentum ist die Wahrheit. In seinem Buch hatte Sarrazin sehr melancholisch über den Untergang der westlichen Werte und Bildung vor dem Ansturm des Islams geklagt. Das rief ich ihm ins Gedächtnis und schrieb, und zu den westlichen Werten gehört das Christentum, über die Köpfe der anderen Leute hinweg. Aber ich biss auf Granit. Lieber Probst Gösche, seien Sie mir nicht böse. Ich werde Ihnen bei anderer Gelegenheit unser Tino Sarrazin abpassen und zu Ihnen hinausschleppen in den Klostergarten von Philipp Neri. Am nächsten Tag also die Wahl. Ich morgens in St. Afra zur Messe, nach dem alten Ritus. Erneut wundervolle Gregorianik. Die erste Lesung war die aus der Genesis mit der Verführung der Eva durch die Schlange. Darüber hatte ich mich ja hier bereits in meiner Doktorarbeit ausgelassen auf Kontrafunk. Und in der zweiten Lesung der Brief des Apostel Paulus an die Korinther mit den Worten, Zitat, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Und auch wir glauben und darum reden wir. Tja, liebe Leute, was tue ich hier anders als das, reden und reden und bisweilen predigen. Doch Probst Gösche nahm in seiner Predigt diese Gedanken nicht auf, sondern er predigte über den Ursprung und die frühen Tage des Neri-Instituts, dieses Springbrunnen des Glaubens in einer komplett atheistischen Stadt, in diesen reichlichen Mattenzeiten. Er tat es mit Esprit. Und mit mir war jene junge Frau, über deren Konversion in der Osternacht hier ich auch bereits vor einigen Wochen gesprochen hatte. Abends schauten Alfred und ich dann auf ARD und ZDF in die leeren Gesichter der Wahlverlierer der SPD und ins Gestammel von Kevin, der über die babylonische Gefangenschaft der SPD in der Ampel jammerte. Er sprach von Kontaktschande, buchstäblich. Ich weiß nicht, vielleicht wusste er da noch nicht, in welche Schande sich die SPD verwickelt hatte. Dass nämlich in Nordrhein-Westfalen 1000 Polizisten in SPD-Büros ausrücken würden, um dem Verdacht nachzugehen, dass hier Schleuserei in großem Stil betrieben wurde. 1,2 Millionen Bargeld wurde erstmal sichergestellt. Tja, so viel zur politischen Klasse, die sich da zur Wahl gestellt hatte und in sich durch und durch verdorben ist. Ja, und dann reinstarren in das eiskalte Lächeln der offenbar unvermeidlichen Ursula von der Leyen und in das hölzerne Gesicht von Friedrich Merz, der so tat, als freue er sich über den Sieg dieses oberkorrupten Merkel-Brumm-Fortsatzes als EU-Präsidentin, die sich wahrscheinlich mal wieder durchlawinern wird. Diesmal übrigens mit Hilfe der doch so üblen Postfaschistin Giorgia Meloni, der Italienerin, unser Merzel also, der wohl schon daran dachte, wie er wohl CDU-Kanzler werden will, wenn er gleichzeitig Koalitionen mit der Wagenknecht-Partei und der AfD ausschließt. Der Volkspartei. Ja, der Osten hatte so gut wie geschlossen AfD gewählt und besonders eine Grafik stimmte uns zuversichtlich. Nämlich, die Jugend scheint ebenso geschlossen zur AfD zu schwenken und den Grünen einen Tritt zu geben. Dabei hatte gerade diese sich für die Herabsetzung des Wahlalters stark gemacht, weil sie dachte, die Jugend sei so verstrahlt wie sie selber, als sie jung waren. Pech gehabt. Mit diesem Schuss an Schadenfreude über die total ratlose Alarmstimmung der Altparteien und der Kommentatoren hören wir mal in die Hysteriker vom Dienst hinein, nämlich die großartigen Sparks, die in den Heydays der 60s in L.A. mit den Doors und den Beach Boys aufgewachsen waren, dann Kunst studiert hatten und totale Avantgardisten waren und hier jetzt über die hübsche Zeile aus einem Western rhapsodieren, nämlich This town ain't big enough for the both of us. Was doch sehr schön auf das Berliner Chaos passt.
Südheim ist she a new time, the mama sei a favorite time by the water tonight. Heartbeat, in case an heartbeat, you hear the thunder of stampeding riders, elephants and techie tigers. This town ain't big enough for the both of us. Tell the Timmy who's gonna leave.
Am nächsten Morgen früh raus und hinein in den Reichstag, der weiträumig abgesperrt ist und ohnehin eine triste Baustelle für den projektierten Wassergraben, symbolisch fürs Land, das eine einzige riesige Baustelle ist, dem deutschen Volke, steht immer noch über dem Kasten. Naja, also hinein und hoch unter die gläserne Kuppel, wo die AfD ihren Fraktionssaal hat. wo diesmal die kirchenpolitische Sprecherin Nicole Höchst eine äußerst hochkarätige Veranstaltung durchführen ließ mit dem Titel »Der wahre Mensch in Zeiten des Umbruchs«. In anderen Worten, was ist das Naturrecht und das Menschenbild im Zeitalter des Transhumanismus? Zum Naturrecht führte der Philosoph und Publizist Dr. Felix Dirsch zunächst einiges Grundlegende aus, nämlich, dass dieses Naturrecht ein Recht sei, auf das sich alle Menschen frei von allen willkürlichen Setzungen berufen können. Papst Benedikt hatte in seiner berühmten Rede im Reichstag, über dessen Kuppel wir tagten, dieses Naturrecht beschworen. Das, ganz besonders im Reichstag nach der Machtübernahme der Nazis, durch neue und perverse Gesetze erstickt worden war. Der Papst zitierte Augustinus und er sagte, was unterscheidet denn den Staat noch von einer Räuberbande, wenn er sich nicht an Gesetz und Recht hält? Die Kriegsverbrecher in Nürnberg hatten sich auf Nazi-Gesetze berufen, die ihr Morden legitimiert hatten. Die Richter hielten dagegen, dass dem Menschen von Natur aus ein Sinn für Gerechtigkeit mitgegeben sei, eben ein Naturrechtsverständnis, und dass diese daran gemessen hätten wissen können, dass sie verwerflich und verbrecherisch handelten, und sie verurteilten sie, die Verbrecher, zum Tod durch den Strang. Aber reicht das Naturrecht aus? Ist dessen sittliche Vornormierung nicht lediglich denkbar mit der Annahme eines Schöpfergottes? Daher ja Dostojewskis berühmtes Wort, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Ist es also in säkularen Zeiten nur bedingt anwendbar? So argumentierte der wohl berühmteste Rechtspositivist des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen. Aber Dirsch geht noch einmal weit zurück. Schon in der Antike diskutierte man das Naturrecht. Sokrates, Platon und Aristoteles suchten das Verhältnis von Physis und Nomos, also zwischen Menschen, Natur und Gesetz, zu ergründen. Doch schon vor diesen hatte Sophokles in seiner Antigone darüber nachgedacht und gedichtet. Kreon, als Tyrann von Theben, verbietet die Bestattung seines Neffen Polyneikes, da er als Verbannter gegen die Stadt Krieg geführt hatte. Antigone aber setzte sich über das Verbot hinweg, weil es die Sitte und die Unterweltgötter so gebieten. Sie spürt dieses göttliche Sittengesetz also in sich. Anders als die Antigone in der Bearbeitung durch Goethe, wird die Heldin bei Sophokles zum Tode verurteilt, sie erhängt sich und über das Haus Kreon bricht das Unheil zusammen. Warum schaffen es unsere Theater nicht mehr, eine vernünftige Inszenierung dieser grandiosen und hochaktuellen Tragödie vorzulegen, ohne dass nackte Schauspieler in Eimer scheißen und die Verse ins Unverständliche brüllen? Aber das nur nebenbei. Zurück zu Dirsch. Im frühen Christentum bildet sich eine natürliche Ordnung heraus, ein natürliches Sittengesetz, um Paulus in seinem Römerbrief zu zitieren, wo er schrieb, meinst du etwa, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du die richtest, die solche Dinge tun und dasselbe tust wie sie? Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrst, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Er wird jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen. Bei Thomas von Aquin wird das Verhältnis von Natur und Gnade ausdifferenziert. Am Anfang steht die planende Weisheit Gottes, das ewige Gesetz, die Lex Aeterna, aus der sich die Lex Naturalis des Menschen ergibt. Besonderes Gewicht legt Thomas in der Anwendung des Naturrechts, zum Beispiel auf das Recht auf Eigentum, auch nicht unwichtig heutzutage. In der frühen Neuzeit ändert sich vieles. Nun stellt sich, unter dem Einfluss von Thomas Hobbes, das Vernunftrecht auf, das dem absoluten Herrscher die Vollmacht gibt, zur Ordnung des Staates Recht zu sprechen. Also den Leviathan der Sicherheit gegen das dunkle Tier der Begierden, den Behemoth, in Stellung bringt. In der Aufklärung führt das Vernunftrecht zu einem allgemeinen Landrecht und dem bürgerlichen Gesetzbuch. Auch Kant denkt über die Sittlichkeit der Gesetze nach, wenn er in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten den kategorischen Imperativ entwickelt. Also, Zitat, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Doch offenbar genügte ihm diese Logelei nicht. Er greift letztlich nach oben. wenn er in seiner Kritik der praktischen Vernunft ausführt, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Im 19. Jahrhundert, des Rechtspositivismus und Empirismus und Darwinismus, wird das Recht als relativ und zeitgebunden erkannt. Das Naturrecht wird verabschiedet, als starr und unbeweglich. Hier kommt der Staatsrechtler Kelsen in der Weimarer Republik mit seiner reinen Rechtslehre ins Spiel. Nach dem blutigen Zwischenspiel der dunklen Nazi-Jahre wird dann kurz eine Wiederkehr des Naturrechts gefeiert. Auch die Gerichte erkennen, wie bereits geschildert, die Relevanz eines überpositiven Rechts. Selbst der Staatsrechtler Radebruch, sonst ein Rechtspositivist, revidiert hier partiell seine Ansichten. Doch bald wieder gewinnt der Rechtspositivismus überhand. Wir dürfen alles, wenn es als Recht gilt, auch wenn es die Natur zuwiderhandelt. In der Erklärung der Menschenrechte überwintert das Naturrecht. Was aber, wenn der Mensch verschwindet und die intelligente Maschine ersetzt wird? Sind die Menschenrechte dann abgeschafft? In seiner Reichstagsrede sprach der Papst von einer Ökologie des Menschen, die eine Grenze ziehe zur Manipulation. Er bezog eine Linie vom Schöpfergott zu den unveräußerlichen Menschenrechten und er erklärte dabei den Grünen ihre eigene grüne Ideologie zum Schutz der Natur, die selbstverständlich auch den Schutz des ungeborenen Lebens mit einschließt. Natürlich wurde angesichts der vermessenen Eingriffe des Menschen in die Natur heutzutage etwa die Neuordnung der Geschlechter durch Chirurgie und Pharmakologie eifrig diskutiert. Wir maßen uns hier geradezu tragische Übergriffigkeiten an, die im Parlament, so schräg unter uns, kaum in dieser Tragweite diskutiert wurden, am allerwenigsten von FDP und Grüne, die ja gemeinsam das verbrecherische Selbstbestimmungsrecht verabschiedet hatten. Gäbe es nicht Ermahnreden, wie etwa die von Beatrix von Storch von der AfD, die hier fulminant Stopp rief, seid ihr wahnsinnig, und eine saftige Geldstrafe riskierte, als sie den verkleideten Fetischisten Ganserer als Kerl anredete. Einer brachte an dem Nachmittag an dieser Stelle dann diesen wunderbaren Witz von der sozusagen Transgender-Frau, die zur Gynäkologin geht und die eben dann eröffnet, tut mir leid, sie haben roten Krebs. Danach erweiterte der österreichische Philosoph Christian Machek das Thema um die Frage Nation und Religion und brachte zur Erinnerung, dass auch der katholische Katechismus Vaterlandsliebe als moralische und ethische Pflicht eines Christen verankert. Denn die Liebe zum Vaterland ist ein Teilaspekt der allgemeinen christlichen Pflicht zur Nächstenliebe und zum Dienst an der Gemeinschaft. Dann hörten wir den Pfarrer Michaelis über seine Ächtung durch die EKD, weil er während der Corona-Zeit unverdrossen und mit evangelischem Mut Gottesdienste abgehalten hatte. Ich hatte mich hier im Kontaktfunk mit ihm darüber unterhalten und hatte da versucht, ihm sein Lutheranertum auszureden. Wir stritten an unserer Pause bei Wiederwürstchen und Buletten darüber, wer gewonnen hat. Ja, und dort in der Pause hatte ich Gelegenheit, kurz mit David Berger zu reden. Hochintelligenter Bursche, Thomas Fachmann und einziger Schwulenaktivist, der allerdings gereift ist und vernünftig und sich für seine üblen Wolten gegen Papst Benedikt längst entschuldigt hat. Er sagt, er sei wohl sehr pubertär gewesen. Aber er hat dazugelernt, seine Seite Philosophia Perennis ist purer Widerstand gegen Linksgrün. Und gerade hat er seine einzigen Freunde dadurch verstört, dass er in die AfD eingetreten ist. Hören wir rein.
David Berger, wir sind hier bei der AfD auf der Naturrechtstagung. Sie halten einen Vortrag zu Thomas von Aquin. Was hat Thomas von Aquin mit dem Naturrecht zu tun?
Ja, Thomas von Aquin gilt eigentlich als einer der Väter des Naturrechts, und zwar des Naturrechts im christlichen Kontext. Mhm. Das Besondere an Thomas von Aquin ist, in dieser Zeit wird Aristoteles bekannt, man verlässt die platonische Ausrichtung der Philosophie, die in den ersten Jahrhunderten der Kirche ganz prägend war, und die nicht klar zwischen Philosophie und Theologie, zwischen den Humaniora und den Offenbarungswissenschaften unterschieden hat. Und jetzt kommt auf einmal der Gedanke, es gibt ein Naturrecht, unabhängig von der Religion des Menschen, unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner Haartracht, von seiner kulturellen Eignung, hat er bestimmte Rechte, die ihm zukommen, von der Zeugung bis zum Tod.
Ja.
Und das ist ein Gedanke, der zunehmend verloren geht.
Und wir erleben zurzeit Zeiten, in denen das Naturrecht, also die kreatürliche Einordnung und Zuordnung des Menschen, Verschütt geht. Also sie bestimmen Geschlechter selber und so weiter.
Ja, das ist die Idee des Transhumanismus. Das heißt, dem Menschen ist gar nichts garantiert mitgegeben. Er hat auch keine Ordnung mehr, in der er aufgehoben ist, sondern ganz im Gegenteil. Er muss sich jeden Tag neu erfinden.
Ja.
Das schwächt den Menschen in seiner Persönlichkeit ungemein.
Ja.
Schwache Menschen, die Angst haben, die keine Wurzeln haben, die keine Identität haben, sind aber leichter beherrschbar. Deswegen steht dahinter nicht die Liebe zum Menschen, wenn ich ihm sage, du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, ob du Mann oder Frau sein willst. Es steht der Wunsch nach einem fremden Menschen, den man für die neue Weltordnung versklaven kann. Das ist das Programm des Transhumanismus, wie wir es aus der World Economic Forum von Schwab kennen. Übrigens auch eine Abschaffung der Menschenrechte beinhaltet. Ja. Das wissen die meisten gar nicht. Man muss gar kein Fan des Naturrechts sein, um das abzulehnen, was derzeit geplant ist. Denn die Tochter des Naturrechts sind Menschenrechte und unser Grundgesetz.
Ja. Sie sind kürzlich jetzt in die AfD eingetreten. Warum?
Das, was rund um die AfD geschieht, ist so undemokratisch, ist so faschistoid, linkstotalitär, kann man auch sagen, dass ich einfach das Bewusstsein hatte, ein Zeichen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu setzen.
Gut.
Während die Altparteien, besonders die SPD und Frau Faeser, gerade dabei ist, Parteien zu verbieten, Konten auszuspionieren von Regierungskritikern, das heißt wirklich faschistoid zu handeln. Und ob das jetzt links- oder rechtsfaschistoid ist, ist mir völlig egal. Ich möchte keinen Faschismus haben, ich möchte Freiheit, Rechtsstaat, Grundrechte haben. Und deswegen war das ein Plädoyer für die Freiheit, für unser Grundgesetz und für die Menschenrechte, dass ich Mitglied bei der AfD geworden bin.
Ja, nach dieser unglaublich spannenden Tagung, diesen apokalyptischen Zeiten, musste ich dann zum Zug eilen. Den Rest kennt ihr, wie das geendet hat. Also hier kommt Christian Anders mit seinem Kommentar zur Lage.
Es fährt ein Zug nach
Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort, und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen.
Kommen wir ganz schnell zu den Briefen jetzt. Ulf Eggert schreibt: Hallo Herr Matuszek, mit Ihrer Aufforderung, Ihren Zuschriften zur kommenden Sendung zu schicken, die mir neben der Sonntagsrunde die Woche rettet, treffen Sie jetzt auf den richtigen. Kurz zur EU-Wahl. Das Ergebnis lässt mich ziemlich ratlos zurück, immerhin fast 16% erreichen, das trotz Querelen der letzten Wochen. Aber die Wahlschafe haben in der großen Masse dann doch die Kartellparteien gewählt. Irre auch die Beschimpfung der SPD-Spitze über die AfD. Die Spinner haben wohl noch keinen Blick auf die Wählerwanderung geworfen. Über 500.000 Sozialdemokraten gingen zur AfD über. Da kann man nur sagen, alle Nazis, die Sozis. Sehr gut, hätte ich nicht besser sagen können. Peter Malizius bleibt irgendwie beim Thema, lieber Matuszek. Also eines mal vorweg. Die Art, wie Sie Ihre Mailanschrift bei Kontrafunk ankündigen, die muss beanstandet werden. Sie können vielleicht nichts für die Schreibweise Ihres Namens. Da kommen nun mal zwei S drin vor, also SS. Aber die so nassforsch zu pronunzieren, wie Sie das machen, Ausrufezeichen, da sitzen Sie doch mit einem Fuß im Gefängnis. Das ist ja was schlimmer als Deutschland. Aber das nur am Rande. Und dann sind Sie auch ein gottesfürchtiger junger Mann. Da wäre es für Sie doch ganz lehrreich, dass Sie sich über das geistliche Leben in Mannheim umfassend informieren. Dass es dort zum Beispiel eine prachtvolle Moschee gibt, die nach einem deutschen Schlachtkreuzer benannt ist. Also, wie man bei uns die Gotteshäuser nach irgendwelchen Heiligen oder so benennt. Und eine weitere Moschee soll entstehen, die für die Vielfalt des Islam stehen soll. Über diese Dinge sollten Sie sich wirklich mal informieren. Wozu sind Sie schließlich Journalist? Ganz herzliche Grüße, Ihr Peter M. Klammer, wer an Satire glaubt, ist selber schuld. Lieber Matusek, schreibt Jana Klinger-Brandes, jetzt muss ich Ihnen doch mal schreiben. Sie verlasen letzten Freitag einen weiteren Leserbrief mit dem Vorschlag, sich doch mal mit Mark Twain zu befassen. Das ist eine großartige Idee und ich wollte Ihnen gerne noch einen Hinweis geben. Inzwischen ist im Mare Verlag ein Band mit Twains Reisebeschreibung von 1867 erschienen. Unterwegs mit den Arglosen auf Deutsch, im Englischen Innocence Abroad. Die Texte sind bisher nur stark gekürzt veröffentlicht worden, man merkt schnell warum. Aber klar, liebe Frau Klinger-Brandes, besonders schön finde ich die Stelle, wo diese evangelikale Reisegruppe schließlich am Genius Loci, am See Genezareth angelangt ist, tausende von Kilometern per Schiff zurückgelegt. Da stehen sie also an diesem heiligen See und wollen wie einst Jesus ins Boot. Aber der Kerl am Ufer verlangt unverschämte irgendwie 12 Pennies zu viel. Und da streichen sie die Posten einfach. Das ist wunderbar. Erinnert mich an viele deutsche Touristen. Zu guter Letzt rüffelt mich Winfried Jäger zurecht. Hallo Matusek, schwere Lapsus in der letzten Sendung. Sehe mich daher gezwungen, etwas klug zu scheißern. Im Finale 1966 hieß der Gegner des BVB nicht West Ham United, sondern FC Liverpool. Der Schütze des Siegtores war übrigens ein Schalker Urgestein namens Stanley Buda. Das ist richtig. Er wechselte damals für 2 Jahre zu den Borussen. Lieber Winfried Schäber, Sie haben völlig recht. Ich hatte das verwechselt mit dem Halbfinale. Habe mich da aber nicht minder gefreut. So, genug Essig in Ihren Wein geschüttet. Verpasse keine Sendung von Ihnen. Der Spiegel kann gar nicht genug beschimpft werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte ihn selber fast 20 Jahre lang abonniert. Machen Sie weiter wie bisher. Lassen Sie die Sau raus. Für Ihre Aufrichtung zum christlichen Glauben und dem wirklichen Katholizismus haben Sie meinen höchsten Respekt. Na bitte. Auch Ihre Literaturbeiträge sind bereichernd auf höchstem Niveau. Möge der Herr Sie beschützen und immer bei Ihnen sein. Vielen Grüßen. Ja, lieber Winnie, das wünsche ich Ihnen auch. So, das war's erstmal mit Briefen. Den Rest erledige ich beim letzten Mal. Zum Schluss dieser doch ohnehin schon düsteren Sendung muss ich mich mit einer noch traurigeren Nachricht verabschieden. Die große, die wunderbare Françoise Hardy, erfahre ich gerade von einem Hörer, ist dem verfluchten Krebs erlegen. Sie war die Elfe meiner Pubertät, die Stimme für Regentage, voller Liebeskummer, die Trösterin. Sie hat komponiert und gesungen und ist neue Wege gegangen. Sie wurde von Mick Jagger und allen Rockstars der 60er Jahre, allen Rockstars mit Geschmack, verehrt. Aber am meisten von mir. Ich hätte jetzt Tous les garçons et les filles gespielt. Briefeschreiber Malicius wünschte sich Le temps de l'amour. Ich einige mich jetzt einfach über seinen Kopf hinweg auf den Kompromiss mit dem wunderbaren Voilà aus dem Jahr 1967. Ja, Voilà. Das war's mal wieder mit Matusek. Bis nächsten Freitag. Hier kommt Françoise Hardy.
Voilà. Je regarde.